Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Bernd Romeike.
Ein Jahr liegt hinter uns. Ein Jahr begleitet von einem Bibelwort aus 1. Mose 16. Ein Erlebnis schließt sich da vorher an, weshalb Hagar es sagt, sie ist davongelaufen, sie ist geflohen, und da sagt sie auch, als Gott sie fragt, was tust du hier, sagt sie, ich bin davongelaufen. Ich bin davongelaufen, ich habe das nicht mehr ausgehalten. Und sie hofft, dass sie alles hinter sich lassen kann. Ich habe den, sagt sie, gesehen, ich habe etwas davon geahnt, da ist einer, der mich ansieht. Aber doch ist die Frage, hat sie wirklich verstanden? Was hat sie verstanden? Erlebnisse und Erfahrungen mit diesem Wort, wenn man jetzt so ganz plötzlich gefragt wird, was hast du eigentlich damit erlebt, da fällt es uns schwer, da was zu sagen, was zu berichten. Hagar hat es damals entdeckt. Gott sieht. Gott sieht, was mir an Unrecht angetan wurde. Er sieht, in welcher Not und Verzweiflung ich bin. Und sie hat eigentlich auch die Botschaft damals bekommen, Gott hört. Denn Gott sagt zu ihr, ja, sie soll ihren Sohn Ismael nennen. Das heißt, Gott hat erhört. Also Gott macht ihr damit deutlich, ich sehe dich nicht nur, ich höre dir vor allem auch zu. Und hat Hagar das verstanden, dass das eine Einladung Gottes ist? Du musst nicht damit leben, dass ich dir über die Schulter schaue nur allein, sondern ich höre dir auch zu. Ich höre auch, was dich fertig macht. Ich höre auch, was du mich fragen willst. Ich höre auch, was du nicht weißt. Ich höre auch, was du mir klagst, womit du nicht klarkommst. Und jetzt ist die Frage, die sich stellt, was hat Hagar daraus gelernt? Und jetzt haben wir in der Bibel nicht nur einen Bericht, so nach dem Motto, Hagar denkt ein Jahr später nochmal über diese Beobachtung nach, sondern wir haben einen Bericht, der sich sogar mehrere Jahre später abspielt, und zwar aus dem Kapitel 21. Da beginnt für Hagar wieder mit einer schwierigen Lage. Sie ist zurückgekehrt, sie hat es nicht einfach gehabt. Inzwischen ist aber Ismael nicht nur auf der Welt, der ist auch inzwischen so ein Teenager. Und Ismael ist der erstgeborene Sohn von Abraham. Aber inzwischen hat Abraham noch einen, der heißt Isaak. Und jetzt hat Sarah wieder gesagt, schick doch mal die Hagar mit dem Ismael weg. Abraham hat sich erst dagegen gewehrt. Aber das steht sogar tatsächlich so in der Bibel, dass Gott Abraham sagt, er soll auf seine Frau hören. Ja, Abraham, hör auf deine Frau, sie hat recht. Denn ich sage das auch, was sie sagt. Schick den Ismael weg. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf, er nahm Brot und einen Schlauch mit Wasser und legte beides auf Hagars Schultern. Dann gab er ihr den Jungen und schickte sie fort. Sie zog los und irrte durch die Wüste bei Beersheba. Als der Wasserschlauch leer war, legte sie den Jungen unter einen Strauch. Sie ging etwa einen Bogenschuss weit weg. Sie setzte sich hin und dachte, ich kann nicht mit ansehen, wie der Junge stirbt. So saß sie da und weinte laut. Als Gott das Weinen des Jungen hörte, rief ein Engel Gottes vom Himmel her zu Hagar, Hagar, was ist mit dir? Fürchte dich nicht. Gott hat das Weinen des Jungen gehört, der dort liegt. Steh auf, heb den Jungen hoch und halt ihn fest in deinen Händen, denn ich will ihn zum Stammvater eines großen Volkes machen. Da öffnete Gott ihr die Augen, sie sah einen Brunnen. Sie ging hin, füllte den Schlauch mit Wasser und gab dem Jungen zu trinken. Gott war mit dem Jungen und so wuchs er heran. Er lebte in der Wüste und wurde ein Bogenschütze. In der Wüste Paran war er zu Hause. Seine Mutter gab ihm eine Ägypterin zur Frau. Was bleibt? Was bleibt aus dem Erlebnis von Hagar damals an dem Brunnen des Lebendigen, der mich sieht? Was bleibt dort von dem, was sie erlebt hat? Jetzt ist sie nicht weggelaufen, nein, sie ist von Abraham im Auftrag Gottes weggeschickt worden. Man könnte jetzt sagen, was ist das eigentlich für eine seltsame Führung? Eine Frau mit ihrem heranwachsenden Sohn in die Wüste zu schicken, buchstäblich in die Wüste. Es ist eine ähnliche Lage. Sie ist jetzt nicht davongelaufen, sondern sie hat einen Schlauch Wasser mitbekommen. Und trotzdem ist diese Lage auch symptomatisch. Ismael ist dabei. Und wir erinnern uns, Ismael heißt, Gott hat erhört. Und jedes Mal, wenn sie den Ismael ruft, wird sie daran erinnert, dass Gott Gebet hört. Also sie ist im Grunde von einer Predigt auf zwei Beinen begleitet in der Wüste. Und trotzdem, wie reagiert sie? Erinnert sie sich daran, an die Situation damals vor 16 Jahren, als sie auch in der Wüste war und als sie dann mit der Einsicht, mit der beglückenden Erkenntnis wieder heimgekehrt war, Gott sieht mich, ein Gott, der mich sieht. Aber da steht, sie irrt umher. Sie geht ziellos durch die Wüste. Und sie irrt umher, bis der Wasservorrat aufgebraucht ist. Ohne Gott durchs Leben zu gehen, ist wie ziellos durch die Wüste zu laufen. Und die einzige Zukunftsperspektive ist, bleibt, wie lange reicht denn wohl das Wasser noch? Und irgendwann ist es alle. Und ich finde das sowas von erschreckend, sowas von düster, dieses Bild, was uns da gezeichnet wird. Sie irrt durch die Wüste und als das Wasser alle ist, legt sie ihren heranwachsenden Sohn unter einen Strauch ab und geht dann ein paar hundert Meter weiter und sagt, ich kann's nicht mit ansehen. Erinnert sie das an was? Ist eine Woche her, hat der Bundespräsident eine Ansprache gehalten. Er hat von Leuten erzählt, die keine Nachrichten mehr schauen, weil sie sagen, ich kann's nicht mit ansehen. Ich möchte am liebsten die Augen vor der Wirklichkeit verschließen. Ich mag es nicht mehr mit ansehen. Das ist genau hier wie bei Hagar. Ich kann es nicht mit ansehen, also mache ich lieber die Augen zu. Ich setze mich ein paar hundert Meter weiter und warte, bis es vorbei ist. Was ist das für eine bedrückende, für eine erschreckende Lebensperspektive? Ich kann das Elend des Jungen nicht mit ansehen. Und ich denk, offensichtlich hat sie es total vergessen. Das, was sie damals als beglückende Erfahrung mit heimgenommen hat, Gott, der mich sieht, das, was Gott ihr zugesagt hat durch den Namen Ismaels, ich bin auch ein Gott, der dich hört, ist für sie kein Thema mehr. Gott, der mich sieht, was soll das sein? Gott, der mich hört, vergessen. In dieser neuen Krise fällt sie zurück in die ganz alten Verhaltensmuster. Weglaufen, Augen zumachen. Kennen wir das woher? Und ich habe manchmal die Befürchtung, dass wir vielleicht auch mit Erlebnissen, die wir mit Gott haben, mit Worten, die Gott uns zusagt, vielleicht genauso umgehen. Dass wir genauso sagen, ja, momentan ist das ein schönes Erlebnis, momentan freue ich mich dran und ich hänge es mir übers Bett und sage, ach, wie toll, dass Gott da ist. Und da kommt die nächste Schwierigkeit und ich verhalte mich genau wie damals auch. Gleiches Verhaltensmuster, Augen zu, vielleicht wird es irgendwie vorbeigehen. Ich finde es erschreckend von Hagar. Und das ist also nicht nur unter Christen anscheinend so, sondern wie gesagt, der Bundespräsident Steinmeier hat gesagt hier, das ist öfter an ihn herangetragen worden, dass Leute sagen, ich schaue keine Nachrichten mehr. Ich kann das Elend nicht mehr mit ansehen. Ob Leute wissen, dass sie damit Hagar zitieren? Und jetzt beginnt trotzdem was Gutes. Denn hier wird deutlich, Gott hat sie trotz allem nicht vergessen. Nein, er hat sie nicht vergessen. Gott sieht, auch wenn Hagar das nicht mehr weiß. Auch wenn Hagar das vergessen hat, bleibt es trotzdem bestehen. Der Gott, der sie sieht, der Gott, der sie ansieht, ist dabei, auch wenn sie ihn nicht sieht. Auch wenn sie nicht mit ihm rechnet, er ist dabei. Er sieht die Not, die Hagar völlig überfordert. Und er weiß, was sie braucht. Er kennt ihre Ziellosigkeit, er kennt ihre Hoffnungslosigkeit, ihre Ratlosigkeit und er weiß, dass sie am Ende ist. Und das andere, da steht, Gott hört. Gott meldet sich bei ihr und sagt, ich habe gehört. Und wenn schon die Hagar nicht gebetet hat, obwohl Gott sie ausdrücklich dazu ermutigt hat, dann hört Gott, sagt, ich habe das Weinen des Jungen gehört. Gott hört das Elend dieser Welt. Und wenn wir die Nachrichten anmachen und wenn wir denken, das Hochwasser ist noch das kleinste Problem, wenn wir von den Krisen dieser Welt hören und wie viele Bomben da wieder gefallen sind und wie viele Tote dort wieder und wie viele Krankheiten und wie viel Elend in dieser Welt ist, tun wir bitte nicht so, als sei das an Gott vorbeigegangen. Gott sagt, ich höre den ganzen Tag nichts anders. Ich höre, wie diese Welt jammert. Ich höre, wie diese Welt ohne mich zugrunde geht. Und ich höre, wie da Menschen ohne Hoffnung verzweifelt sind, weil sie keinen Ausweg mehr sehen. Weil Hagar, die eigentlich das damals erlebt hat, schweigt. Weil sie es verlernt hat zu beten. Weil sie gar nicht sich angewöhnt hat, mit ihren Nöten zu Gott zu kommen. Deswegen liegt der Ismael da und kann nur hilflos weinen. Weil diejenigen, die Gott kennen, schweigen. Da ist nichts von Abraham, dass der sagt, hier mal, ich gebe dir noch irgendwo eine Verheißung mit, ich bete für dich. Und das ist auch Hagar, die damals Gott erlebt hat und freudestrahlend zurückkehrte. Auch sie hat kein Wort für ihren elenden Jungen. Aber Gott hat ihn nicht vergessen. Gott hört den Hilfeschrei. Er hört sogar den Hilfeschrei, der so verzweifelt ist und so niederdrückend ist, dass er Hagar als Mutter überfordert. Sie packt's nicht mehr. Und Gott sagt, ich auch nicht. Deswegen habe ich eine Hilfe geschaffen. Gott hat das Weinen des Jungen gehört. Der Engel sagt ihr, Gott hat dein Elend gehört. Und da haben wir jetzt wieder eine Brücke, die gar nicht so leicht zu sehen ist, aber sie ist da, eine Brücke ins Neue Testament. Da ist die Not und die drückt nieder. Und dabei ist dieser Brunnen schon da, aber Hagar hat ihn nicht gesehen. Und wir wissen heute, dass Gott bereits eine Rettung für diese Welt geschaffen hat. Nur unser Problem, dass wir sie oft nicht sehen. Wir gehen vorbei an der Rettung, die Gott schon geschaffen hat. Wir gehen vorbei an der Rettung, dass Jesus für die Sünde dieser Welt, für die Not dieser Welt sein Leben gelassen hat. Das ist da, das ist eine Tatsache, das ist nicht mehr zu leugnen. Und trotzdem tun wir so, als gäbe es die nicht. Trotzdem tun wir so, als gäbe es keine Rettung, als wäre nur noch Verzweiflung da. Und dann nennen wir uns letzte Generation. Dabei sagt Gott, ich habe große Zukunft, ich habe Hoffnung. Nicht nur Hoffnung, sondern ich habe eine wunderbare Zukunft für dich im Blick. Ich habe für deine Rettung gesorgt. Ich finde es einerseits ein sehr trauriges Kapitel, dieses 1. Mose 21, weil es zeigt, dass Hagar ja nichts gelernt hat. Es ist erschreckend und es wäre erschreckend, wenn man das über unser Leben sagen müsste. Ja, sie haben viele Bibelworte, jedes Jahr ein neues Bibelwort und jeden Tag einen neuen Bibelabschnitt gelesen. Und jeden Tag haben sie sich mit dem Wort Gottes beschäftigt, aber sie haben nichts daraus gelernt. Es hat ihr Leben nicht verändert. Traurig wäre das. Traurig. Und trotzdem bleibt auch das andere stehen. Da, wo Hagar keine Kraft mehr hat zum Glauben und zum Beten, Da, wo sie keine Hoffnung mehr hat, für sich nicht und für ihren Sohn nicht, hat Gott schon eine Rettung geschaffen. Und Gott spricht sie an. Gott holt sie raus aus ihrer Lethargie und Verzweiflung, aus ihrer Not und Hilflosigkeit und sagt, mach doch mal die Augen auf. Ich habe doch lange schon dafür gesorgt. Und er sorgt für sie, dass sie am Leben bleibt, dass sie diesen Brunnen findet und dass sie leben kann. Und ja, sie findet sogar eine Frau für ihren Jungen und sie haben dann Nachkommen. Ja, Ismael ist ja dann auch Stammvater eines Volkes, wie Gott es dem Abraham ja versprochen hat. Er hat gesagt, auch Ismael wird ein Volk hervorbringen. Aber du bist die, die auf dies heute ankommt, die Rettung Gottes anzunehmen, zu erkennen. Was bleibt? Was bleibt in unserem Leben nicht wichtig, ist am Ende unseres Lebens, wie viele Erlebnisse wir aufzählen können, was wir irgendwann im Lauf unseres Lebens Schönes mit Gott erlebt haben. Sondern wie sehr uns diese Ereignisse, dieses Wort Gottes verändert hat. Wie es unser Denken auf Gott ausgerichtet hat. Wie wir lernen zu entdecken, wo er am Werk ist. Dass wir lernen, auf ihn unser Vertrauen zu setzen. Das ist das, was er möchte. Dass er sagt, ich warte auf dich. Und wir haben auch im neuen Jahr 366 Tage Zeit, jeden Tag neu zu entdecken, wer Gott ist. Und zu sagen, was bedeutet das für mich? Was bedeutet das für mein Leben? Was bedeutet das für meinen Alltag, für mein Vertrauen zu dir? Herr, ich möchte täglich wachsen im Vertrauen auf dich. Ich möchte täglich ausrichten mich auf dich, auf deine Zukunft, auf deinen Willen, auf deine Liebe. Gott macht uns ein neues Angebot und sagt, ich warte täglich auf dich. Amen.